Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.
Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Natascha Ickert. Heute geht es um ein Thema, das viele betrifft. Aber oft ist es mit großem Unmut oder sogar mit Angst verbunden. Es geht um Inkasso-Unternehmen. Was bedeutet es, wenn man Post vom Inkassobüro bekommt? Wie arbeiten solche Firmen? Was dürfen sie? Und welche Rechte hat man eigentlich als betroffene Person? In dieser Folge erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, was zu tun ist, wenn eine Inkassoforderung ins Haus flattert. Dafür habe ich heute den Experten Christian Giele an meiner Seite. Er ist Geschäftsführer von Coeo Inkasso, Österreich und der Schweiz. Davor war der diplomierte Betriebswirt, 13 Jahre Geschäftsführer eines anderen Inkasso-Unternehmens, Infoscore, das heute zu Riverty gehört. Und ich denke, die Stimme, die Sie jetzt gleich hören werden, ist relativ angenehm, denn Herr Giele singt leidenschaftlich gern. Herzlich willkommen, Herr Giele. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich, da zu sein.
Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich uns, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Ihr Podcast hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nie eine neue Folge. Ja, Herr Giele, es freut mich, dass Sie da sind. Es ist ja schon ein etwas ungewöhnlicher Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, im Inkassowesen so lange doch jetzt auch schon zu arbeiten? Wie sind Sie da überhaupt hingekommen?
Absolut etwas untypisch wahrscheinlich, dass ich nahezu nichts anderes gemacht habe, außer Inkasso. Ich wollte eigentlich Musik studieren und habe eine musikalische Ausbildung, war lange Zeit in einem Knabenchor und durfte dort ganz, ganz viel Leidenschaft in Musik, Expertise gewinnen.
Aber nicht den Wiener Knabenchor?
Kein Wiener Knabenchor, okay. Genau. Ich werde den Wiener Sängerknaben. Ich komme ursprünglich aus Deutschland und bin mittlerweile seit fast 20 Jahren in Wien und war davor beim Knabenchor in Halle an der Saale und habe in Stuttgart studiert und habe eben, nachdem ich merkte, Musik, ich weiß nicht, habe eine ganz gute Stimme, aber am Ende dachte ich mir, reicht das aus, um entsprechend auch ein gutes Leben zu führen und habe mich dann entschieden, BWL zu studieren im dualen Studium in Stuttgart und wurde da finanziert von Bertelsmann. Die haben mich sozusagen gesponsert und habe da das Inkasso kennengelernt in Baden-Baden und das war unglaublich spannend und hat mich so beeindruckt, dass ich nachhaltig heute auch noch im Inkasso tätig bin.
Wirklich spannend. Wir werden rausfinden, was denn so spannend darin ist. Aber fangen wir mal ganz aus der betroffenen Perspektive an. Wie viele Forderungen gibt es denn ungefähr im Jahr in Österreich und welche Altersgruppen sind denn betroffen? Kann man das ungefähr sagen? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
Ja klar. Es gibt keine offiziellen Zahlen, die man in der Regel publiziert, aber es gibt den Inkassoverband in Österreich und der erhebt auch in der Regel mit den Mitgliedern Zahlen. Und es sind in Summe relativ stabil über die letzten 10 Jahre 1,3 Millionen Forderungen, also offene Rechnungen, die es in Österreich gibt. So roundabout 600.000, 650.000 Schuldner stehen dahinter.
Nicht so wenig.
Ja, korrekt. Das ist ganz schön viel. Es hat sich vielleicht in den letzten Jahren einfach nur verlagert in der Form von, welche Branchen vor allem da vertreten sind. Weil der Konsumbereich, also der Konsum ist extrem gestiegen. Wir wissen, mit dem Onlinehandel ist das ein großer Part, als auch durch das Buy Now Pay Later. Das Rechnungsgeschäft ist einfach eine der beliebtesten Zahlarten in der Dachregion, aber natürlich eben dadurch auch in Österreich. Und dadurch konsumieren ganz viele Leute eben mittels dieser Zahlart und vergessen hin und wieder eben auch, dass eine Zahlung vielleicht fällig wäre. Und so ist vielleicht auch das Klientel, was eher in dem Bereich auch auffällig stärker vertreten ist, die Altersgruppe 18 bis, sagen wir mal, 45. Also eigentlich auch die Konsumgesellschaft, die sehr, sehr stark heute in dem Bereich agiert.
Und auch Junge, das ist natürlich irgendwie auch bedrückend ein wenig.
Korrekt. Ja, also leider auch viele junge Menschen unter uns und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wie man heute mit Geld umgeht, mit Rechnung umgeht. Ich glaube, viele sind überfordert auch tatsächlich in der Form von, was es bedeutet, heute eine Haushaltsrechnung zu machen, sich klaren Überblick zu verschaffen, worauf kommt es an, wie viel Geld brauche ich für eine Miete, für Nebenkosten, für mein Leben mit Ernährung etc. Und dann sind einfach so viel verlockende andere Angebote, die man heutzutage online bestellen kann und dann eben auch mittels Zahlarten, die man gar nicht sofort spürt, sondern eben, weil erst später irgendwann mit einer Fälligkeit vielleicht von 2, 3, 4 Wochen erst die Rechnung ins Haus reinflattert, kommt es eben auch dann dazu, dass man das schneller vergisst und vor allem aber auch dann sich überschätzt und dann einfach vielleicht zu viel bestellt.
Sie haben es jetzt schon gesagt, Konsumgüter. Aber wie kommt es denn noch zur Verschuldung? Gibt es da irgendwie schon Bereiche, wo Menschen sich besonders häufig verschulden?
Also ich glaube, wenn man oftmals von Schulden spricht, denkt man ja auch klassisch an Bankgeschäfte etc. Ich glaube, Konsumkredite in der Form haben sehr stark zugenommen. Das heißt, man hat mittlerweile viele Banken, die einem einfach auch mit wenig Hürden Möglichkeiten ermöglichen, entsprechend Geschäfte online abzuwickeln und damit auch halt Finanzierungen schneller zu erledigen, wie meine Küche kann ich innerhalb von 18 Raten beim Lutz etc. kaufen. Braucht da gar nicht viel Vor- und Nachweise. Und ich glaube, dadurch kommt es eben sehr, sehr schnell dazu, dass man in diesem Bereich vor allem stärker in diese Spirale reingerät vielleicht auch.
Und was sind so die häufigsten Reaktionen, wenn jetzt ein Menschen einen Inkassobrief bekommt? Ich vermute, einige rufen bei Ihnen auch in der Firma an. Wie sind so die Reaktionen?
Nicht wenige. Ganz unterschiedlich. Ich glaube, von Unverständnis hin zu Erbostsein, hin zu was wollt ihr von mir und auch zur Überforderung. Da ist wirklich die gesamte Bandbreite vertreten, aber auch teilweise Hoffnungslosigkeit, wenn man sozusagen zu spät die Erkenntnis hat, dass da jetzt gerade eigentlich ich zu viel in der Vergangenheit konsumiert habe und ich habe gerade keine Möglichkeit, wie ich da raus weiß. Eben weil mir vielleicht Wissen als Jugendlicher, in Anführungsstrichen junger Mensch, Anfang 20 fehlt, weil ich es nie gelernt habe, damit auch umzugehen. Ich glaube, dann versuchen wir natürlich zu helfen. Aber ich glaube, deswegen gibt es oftmals auch eine gewisse Frustration, die bei uns einlangt, mit der wir versuchen, bestmöglich umzugehen, um dann zu vermitteln. Das ist unser Auftrag, ja, am Ende.
Und ich vermute, viele haben sofort irgendwie Angst vor einem, weiß ich, Gerichtsvollzieher oder weiteren Konsequenzen. Sind denn diese Ängste berechtigt?
Ja, in Summe berechtigt in der Form, das kann passieren, wenn man sich entsprechend nicht meldet, wenn man nicht reagiert. Ich glaube, es gibt kein seriöses Inkassounternehmen als auch andere Rechtsanwaltskanzleien etc., die sofort mit dieser drastischen Maßnahme agieren, hantieren, sondern in der Regel hat man Zeit und die Zeit sollte man aber auch gut nutzen. Man kriegt Informationen, man kriegt neben natürlich einem klassischen Aufforderung zur Zahlung einer Rechnung auch Mahnungen in der Regel vom Auftraggeber selbst, von dem, der quasi der ursprüngliche Gläubiger ist. Danach auch durch das Inkassounternehmen ganz, ganz viele, sage ich mal, Online-Medien in der Form von E-Mails, SMS, aber auch natürlich physische Briefe. Und darauf sollte man wahrscheinlich auch reagieren und dann die Chance ergreifen, weil es kann dann trotzdem passieren, dass der gerichtliche Weg gewählt wird durch eben ein Inkassounternehmen und dann einen Rechtsanwalt, der das dann einleitet.
Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen. Was macht man denn im Idealfall, wenn man einen solchen Brief bekommt?
Im Idealfall auf jeden Fall sich melden bei dem jeweiligen Inkassobüro und den Kontakt suchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man wird eh ganz oft darauf verwiesen, auf verschiedene Arten der Kommunikation, ob es via Online-Portal in einem Self-Servicing ist, wie es bei uns als bei Koyo ist, oder auch via Telefon oder auch natürlich postalisch oder E-Mail. Also ich glaube, man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten und Wege und die sollte man nutzen, um einfach eine Regelung zu treffen. Ich glaube, das ist das A und O. Zu ignorieren wäre der eher falsche Weg, weil man damit nichts löst und am Ende einfach unnötig Kosten entstehen.
Und selbst wenn man der Meinung ist, dass man jetzt hier total zu Unrecht einen Brief bekommt, weil man vielleicht denkt, man hat es schon geschickt oder bezahlt.
Das auch kann passieren. Gerade im Bereich des Onlinehandels kommt es immer wieder vor, dass natürlich Fraudulenzen auftreten. Das heißt, dass es eben zu einer Art Betrug gekommen ist, dass Identitäten anderer Art verwendet wurden für eine Bestellung. Und das bedeutet am Ende, man muss es aufklären. Und dafür sind wir als Inkassobüro da, genau der Vermittler zu sein zwischen dem ursprünglichen Gläubiger und dem Betroffenen, also dem Schuldner in dem Sinne, wo wir auch Konsumenten sagen, weil am Ende ist es ja der Konsument, der betroffen ist. Und da ist es eben umso wichtiger, dass man das aufzeigt und so sagt, hey, das war ich gar nicht, oder was eben auch passieren kann, es kommt zu einer Überschneidung. Ich habe etwas bestellt und die Ware habe ich dann zwischenzeitlich schon retourniert. Damit wird es eben gutschriftet und damit ist der Fall auch erledigt und man muss dann auch nicht unnötig Kosten zahlen. Ich glaube, genau darauf kommt es an und diese Angst wollen wir auch nehmen, damit man eben vor allem dieses auch ein bisschen Tabuthema Inkasso eben nicht als negative Form sieht, sondern als Form sieht, dass man eine Lösung schafft damit und dass man am Ende eigentlich einen zufriedenen Kunden wieder haben möchte, der wieder beim ursprünglichen Gläubiger bestellt.
Wie können solche Lösungen ausschauen? Weil ich vermute, dass die Leute, die es eh schon nicht bezahlen, es vielleicht auch nicht haben.
Auch das kann passieren in der Form von, dass Leute natürlich überschuldet sind und dann eine andere Lösung brauchen, wo wir als Inkasso auch selbst dann natürlich verweisen, oftmals an Schuldnerberatungen, den VKI natürlich auch als Hilfestellung anbieten, um den Personen dann übergreifend entsprechend auch eine Lösung anzubieten. Ganz oft wird aber auch natürlich das Inkassobüro als Lösung mit Ratenvereinbarung beispielsweise als Option aufgenannt oder auch Stundungen. Also die Möglichkeit hat man in der Regel auch, wenn man einen kleinen Nachweis gibt, was meine Möglichkeiten im Monat sind, die ich zur Verfügung habe, dass man entsprechend dann auch eine Stundung oder eben Ratenvereinbarung, Zahlungsaufschübe durchführt.
Was passiert eigentlich, wenn ich den Inkasso-Brief ganz ignoriere? Also ich tue so, als wäre er nie angekommen.
Also die komplette Ignoranz führt wahrscheinlich dann zu einer Eskalation. Ne? Also erstens hohe Gebühren und Kosten, die angefallen sind oder anfallen würden durch Inkassobüros, durch Rechtsanwälte vielleicht auch. Und dann vor allem auch Auslagen, die vielleicht in die Hand genommen werden, um entsprechend Ermittlungen durchzuführen, wo man vielleicht übersiedelt, woanders wohnt oder aber auch eben einen gerichtlichen Weg einschlägt. Und wenn es dann zum entsprechenden Zahlungsbefehl kommt und ich dann einen Titel habe, um die Forderung auch entsprechend 30 Jahre lang zu verfolgen, dann hat man in der Regel halt wirklich wenig entrinnen und das sollte man vermeiden, denn das ist nicht das Ziel eines Inkassounternehmens, das so viel Kosten und vor allem Bürokratie auch zu versehen.
Können Sie ungefähr sagen, von wie vielen Fällen, die Sie so bekommen, weiß nicht, Monat, Jahr, wie auch immer, wie viele dann tatsächlich genau so im schlechtesten Fall verlaufen oder wie viele eigentlich einen anderen Weg nehmen?
Also ich kann es auf unser Unternehmen auf jeden Fall setzen, wo wir einerseits erfolgreich darin sind, weil wir ganz viele Lösungen digital zur Verfügung stellen und damit die Möglichkeit geben, 24/7 einem Konsumenten auf ein Portal mittels eigenständiger Ratenpläne oder Zahlungsmöglichkeiten diverser Zahlungsmethoden sich selbst eine Lösung zu stricken. Ich glaube, das hilft, um das zu reduzieren. Aber am Ende sind es dann doch zwischen 5% und 20%, die man je nach Branche, abhängig von auch dem Auftraggeber, entsprechend zu einem gerichtlichen Weg führt.
Das ist nicht so wenig. Ich hätte jetzt gedacht, das ist weniger. Wahrscheinlich kommt es ja auch vor, dass solche Inkassobriefe fake sind. Also dass einfach irgendwelche Leute, die gar kein Inkassounternehmen sind, eine Zahlungsaufforderung schicken. Wie kann man denn erkennen, ob ein Inkassobrief echt ist?
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank stark reduziert. Also mittlerweile gibt es wenig, in Anführungsstrichen, schwarze Schafe, die entsprechend das ausnutzen. Das Inkassogewerbe ist in Österreich reglementiert. Das heißt, es gibt Auflagen einerseits, damit ich überhaupt eine Lizenz bekomme, das Gewerbe auszuführen. Auf der anderen Seite haben wir Standesregeln, die für Inkassoinstitute gelten, wo jedes Inkassoinstitut auch dazu verpflichtet ist, diese auszuführen. Und das sind unter anderem ein Transparenzgebot. Das bedeutet ganz klar, ersichtlich sollte sein, von wem die Forderung stammt. Das heißt, wo habe ich etwas bestellt?
Auf dem Brief selbst.
Auf dem Brief selbst oder auf der E-Mail, ist egal. Also auf mindestens dem ersten Brief ist die Veranschlagung, dass man dieses aufdrucken muss. Daneben aber auch, wann habe ich etwas bestellt? Das ist auch ganz wichtig. Im Best Case auch, was ich bestellt habe. Und dann natürlich auch die gesamten Kosten, die angefallen sind auf Seiten des Auftraggebers, die sogenannten Mahnspesen, als auch natürlich auf Seiten des Inkassos, was angefallen ist. Ganz transparent und klar. Sowie auch, was wird in Folge noch anfallen mit der nächsten Maßnahme. Also auch die Ankündigung, wenn man jetzt hier nicht zahlt oder reagiert, dass man entsprechend auch mit weiteren Kosten zu tragen hat. Und ich glaube, das macht ein seriöses Unternehmen aus. Ich gehe persönlich immer noch einen Schritt weiter und sage, das sind die Standesregeln. Heute wird Trust in der Regel erzeugt, auch über ganz viel Online-Präsenz. Und das bedeutet für uns eben auch eine Google-Bewertung. Und das, glaube ich, zeugt auch am Ende für viel Vertrauen, wenn man eine gute, positive Google-Bewertung oder bei Trustpilot hat, um entsprechend auch hier nochmal den Konsumenten stärker davon zu überzeugen, dass es ein seriöses Unternehmen ist, was da entsprechend mich kontaktiert.
Und dann kommen wir mal zu dem, was dann draufsteht. Da steht ja meistens ein deutlich höherer Betrag als den, für den man konsumiert hat. Und dann fragt man sich, ja, wie kommt denn das zustande? Also wie wird es berechnet, sozusagen, wie viel zusätzliches Geld für das Inkassounternehmen auch anfällt?
Das ist ein sogenanntes Bundesgesetzblatt, das hier die Grundlage für Inkassoinstitute steht. Das heißt, wir richten uns da ganz danach einem Katalog, der 1996 laut Verordnung entsprechend aktiv ist. Und da wird jede Maßnahme mit einem gewissen Betrag, der prozentual abhängig ist von der Hauptforderung, das heißt, von der Höhe der Forderung, die ursprünglich war, wird entsprechend ein Prozentsatz bzw. teilweise auch ein Fixbetrag, das kommt ein bisschen darauf an noch, an welchem Schritt wir uns gerade befinden im Inkassoverfahren, ist es eher zu Anfang oder eher ein bisschen später und dann einfach nicht natürlich aufkumuliert, so spät ich halt zahle oder reagiere. Das heißt, je früher, desto geringere Gebühren, je später, desto mehr Gebühren. Ein Inkassoinstitut muss eben auch dieses klar ausweisen, erstens, wonach es sich richtet. Es gibt eben nur eine Grundlage in Österreich, aber auch das ist nochmal so ein, glaube ich, Indiz und der zweite Punkt eben auch ausweisen, die Höhe der Gebühr, die für diese Maßnahme einzeln aufgefallen ist.
Was mich jetzt auch interessiert, Unternehmen wollen natürlich an ihr Geld kommen, das ist natürlich klar. Aber haben Sie jetzt tatsächlich die Freiheit auch zu sagen, ja, das kommt in Raten eben erst zurück? Wie funktioniert das?
In der Regel geben die ursprünglichen Unternehmen, die Gläubiger der Forderung sind, natürlich schon Vorgaben in der Form, wie wir agieren sollten in Form von, wie hoch darf eine Rate vielleicht maximal sein. Da gibt es in der Regel schon Vorgaben, um natürlich auch die Liquidität des Unternehmens, und darum geht es, schnellstmöglich auch dem ursprünglichen Unternehmen wieder zurückzuführen. Da würde ich aber in Summe sagen, sind wir mittlerweile so weit angekommen, dass wir ein sehr breites Spektrum auch an Verfügungsrahmen haben, wenn es darum geht, dass es jetzt nicht um Vergleiche geht, das heißt, dass die ursprüngliche Forderung reduziert wird. Solange es darum geht, dass es eher eine Verschiebung von Fälligkeiten und von Art Raten oder Stundung geht, da sind wir sehr frei.
Und insgesamt interessiert mich, ob Inkassobüros und Unternehmen jetzt deutlich mehr geworden sind, auch durch Online eben, oder ob sich das eigentlich immer alles in Grenzen gehalten hat oder halt immer im gleichen Rahmen. Das würde mich irgendwie interessieren, wie sich der Markt so ein bisschen verändert hat.
Ich glaube, der Markt hat sich in Summe verändert, dass Unternehmen gerade im E-Commerce-Bereich und bei Buy Now Pay Later, aber auch in der Telco-Branche, Telekommunikationsbranche, wenn man sich das anschaut, ihre Mahnzyklen verändert haben. Die werden kürzer. Früher waren teilweise Mahnzyklen von einem halben Jahr. Wenn man so vor 10, 15 Jahren denkt, war das total normal, dass man eine Forderung wirklich erst nach 180 oder 240 Tagen erhält. Heute in der Regel zwischen 60 und 90 Tagen. Weitaus früher, wenn keine anderen regulatorischen Bedingungen da zutreffen. Der Inkassomarkt selbst als Branche ist da relativ konstant. Also da gibt es wenig Newcomer, nenne ich es mal. In der Regel sind es etablierte Unternehmen, ca. 70 an der Zahl in Österreich, die sich quasi den Markt, der sehr gesättigt ist, in Anführungsstrichen eigentlich teilen.
Das heißt aber, Sie haben mehr Stress.
Wir haben positiv gesehen Arbeit und Stress, ja. Entsprechend auch natürlich uns um unsere Gläubiger zu kümmern, damit die zufrieden sind und natürlich am besten den bestmöglichen Rückfluss zu generieren. Weil man muss immer so ein bisschen sehen, am Ende geht es bei dem Gläubiger um vielleicht 0,5% aller Bestellungen, die er tätigt, bis 3%, die zum Inkasso wandern. Das heißt, ein relativ kleiner Prozentsatz und dennoch ein wesentlicher Prozentsatz. Denn wenn dieser nicht einbringlich gemacht werden würde, würde es am Ende für den Konsumenten einen höheren Preis geben. Und deswegen sind wir eigentlich als Inkassounternehmen auch relativ stolz, dass wir in Österreich der Wirtschaft ca. 500 Millionen Euro zurückbringen, alle Inkassoinstitute ca. und die natürlich der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden wieder und damit ein positives Indiz, damit man entsprechend auch da das Geld ordnungsgemäß zurückführen kann.
Kommt es eigentlich auch häufiger vor, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich als jemand vollkommen Fremder ausgegeben haben, den es gar nicht gibt und sozusagen eine wilde E-Mail-Adresse, eine wilde Adresse und dass sie dann davor stehen und wie Detektive arbeiten müssen?
Ja, so muss man sich eigentlich ganz gut vorstellen, ja. Wir sind so die kleinen Detektive, die im Hintergrund arbeiten und wir haben ganz oft, dass Prominente wie Fußballstars, aber auch Politiker oftmals auch in diese Situation kommen, dass die Namen zweckentfremdet werden. Und deswegen muss man einfach auch schauen, wie E-Mail-Adressen, die oftmals nicht immer Vornamen und Nachnamen beinhalten, sondern vielleicht Mickey Mouse, etwas auch immer, die uns natürlich einen Indiz geben. Das könnte natürlich ein witziger Effekt sein, aber am Ende schon auch ein Indiz auf Betrug oder Ansätze dazu geben. Man sollte genauer hinschauen auch. Oder auch Telefonnummern, die dann natürlich auch teilweise schnell fake sind, um entsprechend auch da mit Prepaid-Karten zu handeln. Das sehen wir schon und das ist auch immer wieder ein Punkt, der ebbt mal auf und wieder ab. Aber gerade in dem Online-Handel ist er sehr stark vertreten, in Anführungsstrichen stark vertreten, stärker als eben in anderen Branchen.
Was passiert denn, wenn Sie die Person gar nicht auffinden können?
Wenn wir die Person gar nicht auffinden können, am Ende geht es zum Abschluss der Forderung und dann muss sie ausgebucht werden. Also irgendwo sind auch die Rahmen begrenzt, beziehungsweise macht es ab einer bestimmten Höhe auch keinen Sinn oder einer niedrigen, schwelligen Forderung. Wenn es um 30 Euro geht, muss man auch irgendwo einen Rahmen setzen, dass man natürlich nicht überproportional in diese Forderung investiert und das zielführend setzt.
Aus der Sicht derjenigen, die den Brief bekommen, die die Meldung bekommen. Wem kann ich mich denn dann anvertrauen, wenn ich unsicher bin? Gibt es irgendwie Verbraucherzentralen, Anwälte oder irgendwelche Beratungsstellen, die da vielleicht auch hilfreich sind, wenn man sich jetzt nicht direkt ans Inkassobüro wenden möchte?
Wenn der erste Weg sozusagen nicht zum Inkasso geht, würde ich trotzdem davon abraten, würde immer versuchen, den Kontakt zum Inkasso natürlich zu suchen als erstes, weil man da wirklich auch geholfen wird. Als zweite Stelle gibt es, ich würde sagen, in jedem Fall den VKI, Verein für Konsumenteninformation. Und die Arbeiterkammer natürlich hilft auch in rechtlichen Fällen, aber da ist schon eher ein stärkeres Einschreiten erforderlich.
Und gibt es irgendwelche großen Mythen, die Ihnen immer mal wieder über den Weg laufen, über Inkassobüros?
Mythen gibt es, glaube ich, da immer und die werden auch nicht aufhören. Also gerade wenn man Moskau-Inkasso oder der Schlägertrupp, der links ums Eck kommt, das sind, glaube ich, aber wirklich Mythen, die hin und wieder assoziiert werden mit dem Thema Inkasso. Inkasso ist wahrscheinlich per se nicht so sexy vom Begriff und viele haben wenig Berührungspunkte damit. Deswegen, glaube ich, hält sich so ein Mythos auch aufrecht. Das ist auch sicherlich ganz okay in der Form. Dennoch muss man da schon eine Lanze brechen, dass es am Ende nicht der Realität entspricht und dass wir mit ganz konform und legalen Mitteln arbeiten und vollkommen seriös entsprechend unsere Rolle wahrnehmen und dafür auch einstehen, entsprechend da den Wirtschaftskreislauf auch anzukuppeln.
Also Sie rücken weder aus, noch klingeln Sie an Haustüren?
Korrekt. Wir haben keinen Außendienst. Ich persönlich bin auch nicht unterwegs mit meinem Auto, um die Forderung persönlich zu betreiben, sondern auch in Österreich in Summe gibt es ganz wenig Unternehmen, die noch einen Außendienst im Einsatz haben. Auch wenn sie einen hätten, ist es kein per se schlechtes Zeichen, sondern es ist einfach die Möglichkeit natürlich auch durch ein persönliches Gespräch noch einmal die Forderung wirklich vielleicht aufzuklären und auch eine Vereinbarung zu erzielen. Und das sollte man so sehen, wenn sind es nur legale Mittel, die da auch eingesetzt werden.
Was mich jetzt schon interessiert, künstliche Intelligenz hält natürlich in jeden Bereich Einzug und ich vermute auch in Ihren und irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte sich ganz gut für Ihre Branche einiges ändern lassen. Hat es denn schon Auswirkungen, KI in Ihrem Daily Business?
Hat es und wir sind sehr stolz darauf, dass wir, glaube ich, auch eines der ersten Unternehmen waren, die auch eine eigene Gesellschaft gegründet haben im Bereich Inkasso, die mit der KI Technology GmbH einfach auch für unsere Group, der Coeo Group, entsprechend ein eigenes, ich nenne es manchmal so fast Institut, geschaffen haben, wo technologisch in einem kleinen Labor gearbeitet wird und am Ende viel, viel entwickelt wird für den Konsumenten. Und ich glaube, das muss man so sehen als zielführende Convenience, den Kundenprozess noch besser auszugestalten, natürlich schneller zu werden. Effekte der Produktivitätssteigerung sind natürlich nicht zu leugnen, aber am Ende merken wir heute mit zwei wesentlichen Treibern, beispielsweise einem Voicebot, der bereits im Einsatz ist, wo wir merken, dass wir Konsumenten weiter schneller auch helfen können, weil sie zu jeder Tageszeit anrufen können. 24 Stunden, 7 Tage die Woche und ich muss gar keinen beschäftigen dafür am Sonntag, denn mit einfachen Möglichkeiten der Auskunft, des Self-Service von Ratenvereinbarung läuft das bereits über solche Voicebots ab. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass E-Mails sehr, sehr schnell geschrieben werden. Und das Problem, dass viele E-Mails aber auch sehr viel Arbeit machen in der Bearbeitung, Verarbeitung, der Ablage. Wir haben alle verschiedene Auflagen mit Datenschutz etc. Und dafür ist es natürlich unglaublich wertvoll, wenn wir diese Informationen sehr, 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 sehr schnell herauskristallisieren, segmentieren und am Ende dem Endkunden, dem Verbraucher eine gute Lösung anbieten können. Und da sind wir heute wahrscheinlich auch sehr stark führend in dem Markt, um entsprechend mit künstlicher Intelligenz diverse Fragen schnell gebündelt und zielorientiert dem Konsumenten zurückzuliefern.
Nochmal zurück zum Voicebot vielleicht kurz. Das heißt, ich rufe an, ein kleines Roboterchen hebt ab und kann ich mit dem auch gleich Raten vereinbaren oder berät der nur oder...
Genau, wir haben verschiedene Ausbaustufen heute. Ich glaube, was das aus meiner Sicht genialste ist, sind zwei Erscheinungsbilder. Das erste, die Stimme ist unglaublich authentisch. Wenn wir sagen, es ist nicht meine Stimme, leider. Nein, das ist natürlich eine generierte, aber es ist eine, finde ich, dem Menschen sehr ähnlich und gleichsam gespürende menschliche Stimme. Und ich glaube, das ist ein positiver Aspekt. Der zweite ist aber auch der, dass wir jegliche Fragen beantworten mittels AI. Das heißt, wenn ich heute die Frage unserem Voicebot stelle, wer ist der Bundespräsident von Österreich, dann kommt sofort die Antwort mit Alexander Van der Bellen. Aber Herr Gieler, ist das Ihre eigentliche Frage? Und es wird sofort zum Gespräch hingeleitet. Und ich glaube, das ist das Ziel, dass wir deeskalieren, weil natürlich ein gewisser Frust gleich da ist und gleichzeitig aber auch die Lösung direkt, und das ist ja auch Ihre Frage gewesen, eben auch anbieten, neben einer Auskunft auch direkt auch Ratenvereinbarung, sofern die Regelwerke im Hintergrund eine Ratenvereinbarung zulassen, auch direkt abgeschlossen werden kann.
Ja, nicht schlecht. Da sind Sie vielen Unternehmen, glaube ich, voraus. Ja, total spannend. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch, auch wie sich die Branche verändert hat, dass alle irgendwie schneller an ihr Gold kommen wollen, logischerweise. Apropos schnell, dass man sich auch schnell melden sollte. Ja, deshalb vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Florentina Ebner. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Baba.
Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits, persönlich in Wien oder online auf fruits.io.
Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.